Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation.
Herzlich willkommen beim Digitalen Unternehmermut Podcast. Dr. Paul Zeller ist wieder zu Gast. Ich freue mich sehr. Hallo.
Hallo Ulf, schön da zu sein.
Wir hatten Mitte 22 eine Podcast-Folge, die hieß vom C-Teil zum USP. Und wir haben damals schon am Ende der Podcast-Folge gesagt, to be continued, weil du hast über den Aufbau der Innovationseinheit bei Moore Elektronik gesprochen. Moore Elektronik, da geht es darum, elektrische Installationstechnik. Und dein Job, so wie du es damals beschrieben hast in der Podcast-Folge, ist, das radikal zu vereinfachen im Kundensinne und daraus auch ein Geschäft zu machen. Und du hast gesagt, nicht weniger, als dass wir damit den Markt grundlegend verändern werden. Und hast gesagt, okay, lass uns doch mal in ein, zwei Jahren nochmal schauen, wo stehen wir jetzt? Und da du im Prinzip damals mit 5 Leuten Anfang 22 diese Innovationseinheit gegründet hast, mittlerweile auch Teil des Management Board bist, bin ich sehr gespannt zu erfahren, was draus geworden ist. Also, was ist draus geworden?
Ja, eine ganze Menge. Und zu der Aussage, dass wir den Markt grundlegend verändern werden, stehen wir immer noch. Das ist vollkommen richtig. Was grundlegend bei uns, bei der Moore Elektronik der Fall ist, ist, dass wir antreten, um bei unserem Kunden das Leben zu vereinfachen. Also entlang des gesamten Produktentstehungsprozesses immer Reibungen, Aufwände rauszunehmen, weil am Ende liefern wir C-Teile. Die Herausforderung besteht ja, sich zu differenzieren nachhaltig vom Wettbewerb, der dann natürlich auch aus dem Ausland verstärkt hereindrängt und im Zweifel nicht in diesen Preiskampf zu verfallen, sondern tatsächlich durch Differenzierung Mehrwerte zu bieten. Und eins dieser Schlüsselelemente, um Mehrwert zu bieten, ist eben bei uns sind digitale Lösungen. Und das ist das, wo wir 2022, also jetzt schon vor über 2 Jahren drüber gesprochen haben. Und seitdem ist eine ganze Menge passiert. Also du sagtest gerade eben, wir sind als Innovationseinheit gestartet und waren an der Stelle ja viel mehr ein Cost-Center als alles andere. Das hat sich beispielsweise geändert. Wir sind heute eine eigenständige Business-Unit, global verantwortlich, was bei uns bedeutet, wir sind für Gewinn- und Verlustrechnung zuständig und haben die komplette End-to-End-Verantwortung beispielsweise an der Stelle.
Ja, super. Da ist natürlich direkt die Frage, ne, wie schafft man das? Weil wir haben sehr viele Leute hier schon im Podcast gehabt, die natürlich Innovationsmacher sind. Aber das ist definitiv nochmal eine andere Ebene sozusagen, in die du vorstößt. Deswegen würde ich da gerne im Detail drauf eingehen. Eine Anmerkung noch zu dem Thema, das hast du auch im ersten Podcast, sind wir da näher drauf eingegangen, das Thema Commodity. Also wir müssen vermeiden, dass unsere Produkte irgendwann nicht mehr zu den Preisen verkauft werden können, die Gewinnmargen sinken. Und du hast es sogar auch auf den gesamten Mittelstand bezogen, was ich nur bestätigen kann. Deswegen ist es folgerichtig zu sagen, wie kriegt man mehr Wert in diese Produkte? Und dieser digitale Weg ist natürlich ein Weg, um das eben zu tun. Wir haben damals darüber gesprochen, dass du gesagt hast, wir haben uns eigentlich die komplette Customer Journey angeguckt. Wir haben uns geguckt an jedem Punkt, was macht der Kunde eigentlich? Wie sehen die Prozesse des Kunden aus? Nicht explizit, was können wir noch an unseren Produkten verbessern, sondern was macht der Kunde eigentlich und wie können wir das Leben des Kunden verbessern und vereinfachen? Vielleicht von diesem Startpunkt aus gesehen, was hat dazu geführt, dass ihr eine Systematik, eine Lösung gefunden habt, die daraus, wo quasi ein ganzes Business Unit daraus entstanden ist?
Ja. Um das vielleicht greifbar zu machen, wir liefern elektrische Installationstechnik in den Maschinen- und Anlagenbau. Und das ist, sag ich mal, alles von großen Intralogistiklösungen, also große Warehouses. Wenn beispielsweise Online-Versandhändler irgendwo ein neues Fulfillment-Center bauen, dann kommt die Automatisierungstechnik beispielsweise in der Regel von uns. Oder wenn Automobile weltweit gefertigt werden, dann kommt die Automatisierungstechnik von uns. Und das ist alles zwischen Sensorik, einer Lichtschranke, ähnlichen Themen, der Aktorik, also Motoren beispielsweise, und der Maschinensteuerung. Alles dazwischen kommt von uns, also Steckverbinder mit Kabeln, Feldbussysteme, die Stromversorgung und so weiter und so fort. Und wenn man sowas an so einer großen Anlage installiert, ist es eben unglaublich aufwendig, das ziemlich schnell und fehlerfrei hinzukriegen, weil man kennt das vielleicht noch aus der Schule, aus dem Physikunterricht, es gibt solche Schaltpläne und die muss man lesen können. Also es ist ein wahnsinniges Fachwissen vonnöten, um so eine Installation fehlerfrei beim ersten Mal zu installieren. Jetzt hat die Moore Elektronik schon viele Lösungen, um das generell mit ihren Produkten einfach zu machen, auch ohne digitale Lösung. Das heißt, wir haben vorkonfektionierte Steckverbinder, die sind fertig umspritzt. Ich muss nichts mehr selber anschließen, sondern ich stecke den Stecker an der richtigen Stelle ein und das, jeder Pin, jede einzelne Ader ist automatisch richtig verbunden. Ich muss nichts mehr abisolieren, nichts mehr einzeln einklemmen und so weiter und so fort. Also da gibt es schon, sag ich mal, physische Lösungen, um das zu vereinfachen und fehlerfreier zu machen. Aber dennoch muss ich so einen Schaltplan beispielsweise lesen können. Um mal eine Analogie zu bringen, wir beide, wenn wir früher in Urlaub gefahren sind, vielleicht noch mit den Eltern sogar, dann war das so, man hat am Vortag ja sich irgendwie so einen Straßenatlas rausgenommen, ne? Und hat dann geguckt, wo bin ich heute und wo will ich hin? Wir wollen vielleicht nach München fahren oder an Chiemsee oder an ähnliche Orte. Und dann hat man sich ja am Vorabend die Route geplant und hat sich Markierungen gemacht und hatte dann hoffentlich einen guten Beifahrer, der das Ganze lesen konnte und dann zur richtigen Zeit, zur richtigen Stelle gesagt, wir müssen jetzt abfahren. Man hat Verkehrsnachrichten gehört und hat gehört, wo Stau ist, ne? Und hat dann sich überlegt, Mist, das ist jetzt genau auf der A3 zwischen Köln und Frankfurt. Wo fahre ich denn jetzt her, damit ich möglichst schnell noch ans Ziel komme? Und dann war es umso wichtiger, dass jemand in der Lage war, mit diesem Straßenatlas umzugehen, um dann zu sagen, pass mal auf, wir können hier erfahren und das ist die Route. Und wenn wir uns heute überlegen, wie wir das machen, ja, wir steigen ins Auto ein und sagen, hey Google oder hey Apple oder hey irgendeine Automarke, ich möchte gerne an den Chiemsee. Und in dem Moment berechnet das System automatisch, wo du am besten herfährst. Es weiß, wo Stau ist. Es schlägt dir eine Alternative um Fahrroute rum. Wenn du ankommst, fragt es dich noch, ob du einen Parkplatz suchen möchtest. Hat vielleicht ein Hotel- oder Restaurantempfehlung in der Nähe und so weiter und so fort. Und dieser ganze Prozess ist einfach für uns furchtbar reibungslos geworden. Ja, also seamless, nahtlos, ohne großen Aufwand. Um jetzt die Analogie zu machen zu unserer Branche, ich sagte gerade eben elektrische Installationstechnik, man muss Schaltpläne lesen können. So ein Schaltplan ist ungefähr so wie so ein Straßenatlas. Ja? Und jetzt find heute, sag ich mal, der jüngeren Generation nochmal Leute, die ohne Probleme so ein Straßenatlas bedienen können, in Anführungszeichen, und damit von A nach B kommen. Ich bin der festen Überzeugung, das dauert auf jeden Fall eine gewisse Zeit, bis sie sich da reingedacht haben. So ein Schaltplan ist ähnlich, man braucht ein bisschen Fachwissen oder ein bisschen mehr sogar Fachwissen. Und dann muss man auch noch finden, welcher Stecker kommt an der Anlage, an welche Stelle und wo wird denn überhaupt die Stromversorgung eingebracht, ne? An welcher Stelle muss ich welche Signale abgreifen? Wo muss ich die hintransportieren? Und so weiter und so fort. Und um das zu vereinfachen, haben wir im Prinzip das Google Maps für die elektrische Installationstechnik entwickelt. Ja, das war der Auftrag, damit sind wir angetreten. Und was wir damit machen, ist im Prinzip beim ersten Mal eine fehlerfreie Montage zu gewährleisten, ohne dass es abhängig ist von irgendwelchem Fachwissen, weil wir im Prinzip eine komplett digitale Lösung bieten, die dem Kunden das Leben entlang der kompletten Montageprozesses vereinfacht, so wie wir das heute machen, um an Chiemsee zu fahren mit Google Maps.
Okay, cool. Also sehr plastisch dargestellt. Ich glaube, das ist die erste Podcast-Folge, in der ich mich offiziell irgendwie alt fühle. Ich kann mich auch noch daran erinnern. Aber okay, das heißt, das ist eine Systematik, mit der man im Prinzip das Leben jeden Anwenders extrem vereinfachen kann. Brauche ich dafür nur Software?
Ich würde das ergänzen, es ist nicht nur des Anwenders, sondern auch bei Unternehmen, ja, weil wir haben ein massives Problem, an Fachkräfte zu gelangen. Das heißt, die Leute, die wir finden, die in der Lage sind, beispielsweise so einen Schaltplan zu lesen, die das wirklich gelernt haben, die ist limitiert. Ja. Und was uns heute begegnet beim Maschinen- und Anlagenbau, dass ganz viele der Monteure, der Elektromonteure und auch der Inbetriebnehmer der Anlagen tatsächlich keine gelernten Fachkräfte mehr sind, wodurch du ein massives Problem hast, die Maschine zu installieren, was dazu führt, dass wirklich teure Ingenieure danach nochmal durch die Anlage kriechen und jede montierte Stelle überprüfen, weil wenn du falsch montiert hast und du machst den Strom an, dann hast du im Zweifel einen ziemlich teuren Folgeschaden, ja. Und den gilt es halt eben zu vermeiden.
Ja, okay. Das heißt aber, derjenige oder der Kunde von euch, der Maschinenanlagenbauer, der kann jetzt diese Lösung nutzen. Nur zum Verständnis, wie ist die aufgebaut? Also ist das eine rein digitale Lösung? Weil dann bräuchtest du ja auch jemanden, der diese Lösung bedient. Oder ja. Ist sie so einfach, dass ja. Ich das auch könnte? Hast du eben
super
am Anfang
Frage.
Gesagt.
Ja? Ja. Super Frage. Ja, also wirklich, wir beide könnten eine komplette Maschinenanlage installieren. Ich sag dir, ich habe es tatsächlich auch geschafft und ich kann keinen Schaltplan lesen. Also nicht so, dass ich damit eine Maschine installieren kann. Was brauchst du? Du brauchst natürlich ein paar physische Aspekte auf der Hardware. Ja, wir fahren den Ansatz, dass wir versuchen, dort die Hardware so günstig zu lassen, wie sie nur geht, weil wir sind C-Teile, also dort den Preis für die Hardware-Komponente nach oben zu treiben, ist nicht sinnvoll. Was bedeutet, dass wir bestehende Elemente auf der Hardware nutzen, um die, sag ich mal, passiv in die Intelligenz zu bringen. Also wir nutzen Data Matrix Codes, die wir quasi einfach nur aufbringen auf die Produkte. Die meisten Produkte haben das tatsächlich heute sowieso, einen Data Matrix Code. Und wir hinterlegen in dem Data Matrix Code einfach in dem Backend eine MAC-Adresse, wenn du so willst. Und damit hast du eine eindeutige Zuordnung jeder Komponente in den digitalen Raum. Und was du dann noch brauchst am Ende des Tages, ist nur noch dein Smartphone. Und der Rest läuft im Prinzip auf deinem Handy bzw. in der Cloud oder bei Kunden, die das unbedingt wünschen, auch on-prem. Und du scannst quasi diesen Artikel ab und auf deinem Handy, auf deinem Display wird dir quasi angezeigt, wo an der Maschine befindet sich das Element, wo du es anbringen musst. Und wenn du einen Stecker einstecken musst, blinkt dann tatsächlich auch sogar der Port an der gegenüberliegenden Stelle, weil wir den gezielt ansteuern können, damit du ganz sicher richtig montierst und richtig steckst.
Müssen alle Produkte, die dort verbaut sind, dann eben von Mohr Elektronik sein, damit das funktioniert?
Ja, auch super Frage. Nee, gerade nicht, weil wir als Mohr Elektronik sowohl in der Hardware, also wir kommen daher, dass wir Standardgeschäft machen. Das heißt, alle Produkte, die wir anbieten, sind standardisiert an den Schnittstellen, immer offen an den Schnittstellen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass offene Schnittstellen sich durchsetzen. An dem Digitalen haben wir den Beweis schon, dass sich quasi offene Schnittstellen beim Kunden bewährt machen, weil das für den Kunden die größten Mehrwert bringen, wenn mehrere Player auf diesen Schnittstellen Mehrwerte bieten können. Und das machen wir, wie gesagt, in der digitalen Lösung auch. Das heißt, wir können auch von Marktbegleitern Produkte einsetzen, die genauso funktionieren mit unserer Digitallösung.
Okay, super. Okay, das heißt, ihr habt im Prinzip dieses Produkt entwickelt, eine digitale Software, die im Verbund mit der Hardware diese Lösungsmöglichkeit bietet. Und dann, wie seid ihr dann losgegangen, um das in den Markt zu bringen und warum ist daraus dann eine Business Unit geworden? Weil viele Innovationslabore, die wir hier vor der Flinte haben, geben irgendwann diese Innovation ab, entweder ins Kerngeschäft oder es entsteht eine neue Einheit, die dann auch den Betrieb quasi übernimmt. Bei euch ist es ja so, dass ihr im Prinzip selber dieses Produkt jetzt auch in die nächste Phase bringen müsst.
Ganz genau. Also wir haben noch weitere Produkte, weil du hast ja eben zusammengefasst, wir haben über den gesamten Customer Journey uns angeguckt, wo können wir dem Kunden helfen. Das war jetzt ein plastisches Beispiel. Und für uns war klar, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, die Lösung, die wir geschaffen haben, passt bei uns in keins der beiden Bestandsgeschäfte. Also wir hatten vorher zwei Business Units, die, sag ich mal, auch produzierend waren, also selbst entwickelt haben und auch produzierend waren. Und jetzt haben wir auf einmal eine Lösung, die im digitalen Raum über beide Business Units und sogar um das ganze Marktumfeld herum eine Lösung bietet. Das heißt, die ganzen Prozesse und Abläufe, die Organisationsstrukturen waren nicht dafür gemacht, dass wir diese neue Lösung aus der Innovationseinheit jetzt verpflanzen in eins der Bestandsgeschäfte in den Business Units. Fängt an beispielsweise mit dem Thema Operations. Ja? Also wenn wir in der produzierenden Business Unit über Operations sprechen, dann reden wir über solche Themen wie Einkauf, wie die Fertigungswerke, ne? Also Produktion, Logistik, Qualitätssicherung und all die Themen. Das ist Operations. Wenn wir Operations reden jetzt im Digitalen, da geht es darum, wie stellst du den Geschäftsbetrieb sicher, beispielsweise auch beim Kunden. Ja? Also der Kunde hat ein Problem in der zweiten Schicht, in der Spätschicht um 20.30 Uhr mit unserer Lösung, was hoffentlich nicht passiert, aber wahrscheinlich doch irgendwann mal passieren wird. Was macht der denn dann? Ja, und wenn der seine Maschine nicht installieren kann, dann muss der schnell eine Lösung finden. So, wo ruft der an? Ja, dann brauchst du halt im Zweifel Fachleute, die sich da schnell drum kümmern können. Und das mit aufzubauen und die End-to-End-Verantwortung zu haben, passt eben nicht in eins der Bestandsgeschäfte. Deswegen war klar, wir brauchen eine neue Business Unit. Wir haben genug Nachfrage auf Marktseite, also die Lösung kommt unwahrscheinlich gut an. Die Anfrage ist groß, dass wir damit wirklich gesehen haben, wir können damit Umsatz generieren. Und jetzt muss das Ganze eben skaliert werden. Und die Leute, die von Anfang an mit dabei waren, haben eine, sag ich mal, sehr signifikante Ownership für dieses Produkt. Und wir wollen das unbedingt weiter unterstützen, dass die auch das, was sie gesät haben, hinterher auch ernten können. Und deswegen ist die Entscheidung da, A, wie gesagt, Markt ist da, B, es passt prozessual nicht ganz in das rein, was bisher Bestand hat. Und das letzte, C, wir wollen natürlich, dass die Leute unsere Kolleginnen und Kollegen das nach vorne treiben können, was sie angefangen haben. Hm. Und das war dann die Entscheidung zu sagen, ja, wir machen einen eigenen Geschäftsbereich daraus, der Gewinn und Verlust verantwortlich ist und der dann volle Verantwortung dafür hat, was er initial mal gestartet hat.
Das ist ja so ein super wichtiger Punkt, den viele Innovationseinheiten auch erreichen. Nach so der klassischen Formel, ist das Produkt erwünscht, ist es rentabel und ist es technisch realisierbar? Das habt ihr im Prinzip abgeprüft. Trotzdem merke ich auch immer wieder, dass es dann manchmal ist das Produkt nicht nur vom Kunden erwünscht, sondern auch von der Geschäftsleitung erwünscht, weil muss doch funktionieren, der Markt hat doch drauf gewartet. Das führt dann manchmal dazu, dass man in so eine Falle kommt nach dem Motto, okay, der Druck ist eigentlich da, das muss am Markt erfolgreich sein. Es ist aber nicht wirklich der Treiber, wie man sie in der Innovationseinheit versucht zu validieren. Weil am Ende, wenn der Kunde klare Signale sendet und man weiß, dass es rentabel umsetzbar ist, dann warum sollte man es nicht tun? Das heißt, ihr habt auch dort euch quasi einen Businessplan auch zurechtgelegt, wo ihr quasi hinwollt mit dem Produkt. Und weil das ist ja auch schon eine strategische Investition im Prinzip, weil klar, die Nachfrage ist da. Die Business Unit aufzubauen, wenn du sagst Profit Center, das heißt, die Erwartung ist natürlich auch da, dass sich das dann irgendwann selber trägt. Also habt ihr das mit einem Businessplan so für euch wirklich validiert, dass das am Ende ein tragendes Modell sein kann?
Das wird ein tragendes Modell sein, da sind wir uns ganz sicher. Und der Hebel für uns am Ende des Tages ist, wir kommen vom Kunden, haben also iterativ immer mit dem Kunden das Ganze weiterentwickelt. Also wir hatten bestimmte Pilotkunden, mit denen wir das natürlich vorangetrieben haben und haben damit eine Lösung geschaffen, die ein tatsächliches existierendes Problem signifikant einfach löst, nachhaltig. Und deswegen ist es für uns im Moment eher das Thema, sag ich mal, sukzessive auszuwählen, mit wem gehen wir jetzt wirklich an den Markt, mit welchem Kunden, schrittweise, weil das tatsächlich ja für uns auch ein völlig neues Umfeld ist, dieses Digitale. Also alleine mal eine Bestellung für eine Lizenz, eine Software-Lizenz durch so ein SAP durchzukriegen, ja, du lachst, also das ist tatsächlich der Fall, ja. Wenn du sonst nur in Anführungszeichen Hardware verkaufst, ja. Ist nicht so einfach und stellt die Organisation schon vor Herausforderungen. Und jetzt zu lernen, wie kriegen wir den Betrieb sichergestellt beim Kunden, falls mal was ist, ist tatsächlich auch eine wahnsinnig große Herausforderung. Und diesen Schritt gehen wir gerade. Die Kundennachfrage ist massiv und wir müssen eher gucken, mit wem gehen wir jetzt nach vorne. Weil dass sich das profitabel rechnet, das ist auf jeden Fall belegt oder belegbar.
Okay. Kannst du nochmal skizzieren, wie viele Leute du jetzt quasi in dieser Einheit hast? Und auch da nochmal vielleicht die Frage, nutzt ihr sozusagen Shared Services auch von der Zentrale? Also dass ihr sozusagen den Vertrieb mitnutzt, dass ihr das SAP sozusagen ihr mitnutzen könnt oder müsst. Und was ist davon, also was ist davon wirklich von euch selber sozusagen die Leistung, die dort erbracht wird?
Ja, wir haben aktuell circa 25 Leute in der Business Unit, die sich gerade noch in zwei Abteilungen, kann man sagen, aufteilen. Das eine ist, sag ich mal, eher das Produktmanagement. Da sitzen unsere Product Owner beispielsweise für die verschiedenen Digitalprodukte mit drin. Da sitzt ein Market Manager mit drin, der die Schnittstelle zu unserem Vertrieb liefert und da quasi den Vertrieb befähigt, auch beim Kunden entsprechend zu performen und das auch zu erklären bis zu einem gewissen Punkt, wo wir dann immer wieder doch mit rein müssen. Da sitzen solche Applikationsingenieure drin, die 20, 30 Jahre teilweise Erfahrung mit unseren Systemlösungen haben, weil die unsere Systeme auch anfüttern mit Intelligenz, also die Machine Learning Algorithmen anfüttern. Das ist die eine Abteilung. Und die zweite Abteilung ist die wirklich R&D, die Entwicklung, wo unsere Software-Ingenieure beheimatet sind. Und dann haben wir, wie gesagt, eine dritte, die wir gerade aufbauen. Das ist der ganze Operations-Bereich. Wo es da darum geht, Vertragsgestaltung, die ganze Lizenzthema, DSGVO und andere Themen, die damit dahinter hängen, nicht? Also, und letzten Endes auch die verschiedenen Levels im Service, die wir da aufbauen müssen. So sind wir strukturiert in der Business Unit und wir haben eine Doppelspitze, das heißt, neben mir ist mein Kollege, der Herr Dr. Distel, noch mitverantwortlich für die Business Unit, der bei uns auch global für das ganze Digitalthema intern die Verantwortung trägt. Wir führen gemeinsam die Business Unit eher ein bisschen mehr mit einem technischeren Fokus und ich, sag ich mal, eher mit einem Markt- und strategischeren Hintergrund in Richtung Kunde. Was nutzen wir von der globalen Organisation, die wir haben? Also so Shared Services hast du gerade angesprochen. Bei uns sind das sogenannte Center of Competences. Natürlich, was das ganze Controlling, die Finanzbuchhaltung etc. angeht, das nehmen wir mit in Anspruch, um bestimmte Sachen auch mit zu hinterlegen und Zusammenhänge zu erkennen. Wir greifen auf unseren Vertrieb mit zu, wobei gefühlt im Moment der Vertrieb mehr auf uns zugreift, weil das super klasse ist, um alle möglichen Türen aufzusperren, wenn man so eine tolle Lösung vorstellen kann. Und ansonsten haben wir natürlich dann Kontakt zur IT, um gewisse, also zur ganzen IT-Truppe von dem Fabian Distel, den ich gerade eben angesprochen habe, um halt auch, was das Thema Daten, Infrastruktur, Semantik, Syntax der Datenstrukturierung angeht, das ganze PIM-Modell, PLM-Modelle und so weiter und so fort, um da eine Durchgängigkeit entlang des ganzen Lebenszyklus zu unseren Produktdaten zu gewährleisten, damit das dann beim Kunden auch wieder so reibungslos ist, wie es denn nur sein kann.
Ja, cool. Also das ist echt eine spannende Kombination, finde ich, dass ihr im Prinzip euch für eine Doppelspitze entschieden habt und dann auch noch diese beiden Sichtweisen, also die technische und die strategisch-Business-Sichtweise. Hat man auch nicht so oft, finde ich, weil oftmals in diesen Innovationseinheiten hast du ja Innovationsführer sozusagen als Leitungsposition. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ihr, das könnte ich mir schon als Titel vorstellen, irgendwie von der Innovationseinheit zur Business Unit so grob diesen Sprung geschafft habt. Da stellt sich natürlich direkt die Frage, gerät die Innovation in den Hintergrund? Also seid ihr jetzt eine Business Unit, die ganz klar dieses Ziel der starken Vereinfachung, ne, du hast gesagt, seamless muss die Installation sein und das ist ja schon ein großer Auftrag für sich. Bleibt da vielleicht dann erstmal kein Platz mehr für weitere Innovationen, sondern ihr fokussiert euch jetzt quasi voll und ganz auf dieses Thema?
Ich würde sagen, wir haben je nach Produkt unterschiedliche Phasen, in denen wir gerade sind. Also wir haben schon noch eine gewisse Innovationspipeline, die da gezielt auch strategisch gefüttert ist. Und jetzt gerade bei dem Produkt, was ich eben beschrieben habe, also die Schaltpläne quasi einlesen, das so einfach zu machen mit der Installation, wie es nur geht, also die Analogie zu dem Google Maps, läuft bei uns unter dem ganzen, unter der ganzen Brand UConX, also You Connect Everything, UConX, und das meinen wir genauso. Wir haben andere Produkte in der Pipeline, die tatsächlich auch noch innovativer sind in anderen Phasen des Produktlebenszyklus beim Kunden und haben einen gezielten Prozess, wie wir das nachsteuern. Ja? Und für uns ist es eher die Herausforderung, die Ressourcen zu haben, um das wirklich umzusetzen, als auf die Ideen und die Innovationen zu kommen. Und das ist aber nicht, weil wir in der einen Phase so weit sind, dass es jetzt nur noch darum geht, Profit zu schlagen, sondern einfach, weil wir sagen, wir wollen die Sache richtig in den Markt bringen, sicher. Es ist für uns ein neues Feld. Die Unsicherheit, sag ich mal, gerade was die Betriebsabläufe angeht, die sind noch da. In der technischen Beherrschbarkeit des Produktes sind wir solide aufgestellt. Aber man darf den Kunden am Ende ja nicht vor den Kopf stoßen. Es muss beim Kunden funktionieren, ja, und dann skalierbar sein. Und das ist im Moment der Fokus. Und parallel laufen in den beiden Teams, die ich gerade eben beschrieben habe, weitere Innovationsprojekte, die jetzt peu à peu quasi dann auch am Markt released werden.
Wenn du jetzt so einen Innovationsdurchlauf, sage ich mal, hast, also ihr habt immer noch neue Themen in der Pipeline und du hast eben diese großen Themen wie jetzt dieses UConX, sagen wir jetzt mal. Das heißt, du hast gesagt, es ist schwer, vielleicht Ressourcen zu finden oder auch an die Projekte zu binden. Wie macht ihr das dann? Also ich kann mir vorstellen, dass so ein UConX wahrscheinlich ein paar Leute okkupieren wird, die vielleicht nicht was anderes innovieren können. Also A, wie schafft ihr das, die richtigen Leute zu finden und auch so zu motivieren, dass sie Bock haben, nur das zu tun? Oder hast du nochmal ein spezielles Team, was sich jetzt nur mit diesen Innovationsdingen sozusagen beschäftigt, die halt wissen, alles klar, wir bringen das bis zu einem gewissen Reifegrad, dann kommt wieder das neue Thema. Also gibt es da so eine Form von Struktur oder wie macht ihr das?
Also Letzteres gibt es nicht. Wir haben nicht diese Teams, die, sag ich mal, jetzt in der Digitaleinheit nur bis zu einem bestimmten Thema treiben und dann übergeben, sondern wir glauben ganz fest daran, dass die Ownership end-to-end unfassbar wichtig ist, um A, Motivation hochzuhalten und auf der anderen Seite auch Erfolge dann am Ende zu erzielen. Und wie finden wir die Leute? Unser Ansatz ist stark geprägt aus, wir gehen versuchen dahin zu gehen, wo wir sicher sind, die Leute zu finden. Also wir haben als Unternehmen so einen Ansatz aufgebaut, dass wir sagen, wir nutzen Satelliten, so heißen die bei uns. Und ein Satellit beispielsweise von uns ist in Berlin. Und in Berlin haben wir es geschafft, jetzt in kürzester Zeit 4 Frontend-Developer einzustellen, die wirklich alle unglaublich gut sind und einen wahnsinnigen Pace auf die Straße bringen in kürzester Zeit. Wir haben einen Satelliten zwischen Ulm und Stuttgart in der Nähe von Kirchheim-Untertech, wo wir Leute haben, die tatsächlich bei den Kundenapplikationen wahnsinnig stark sind und da viel Wissen reinbringen. Und dieser Ansatz hilft uns halt, also sag ich mal, gewisse Büros, wir nennen es wie gesagt Satelliten aufzumachen an den Punkten, wo wir sicher sind, dass wir die Leute finden. Und wenn wir dort suchen, haben wir tatsächlich auch die Attraktivität, dass wir die Leute für uns gewinnen können, um dann ausreichend Ressourcen zur Verfügung zu haben.
Hm. Okay, also es ist ja trotzdem auf jeden Fall eine Investition, also Investition in Leute, Investition in die Satelliten, um die Leute zu finden. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, ihr nutzt auch noch externe Ressourcen sozusagen, das kommt ja alles mit dazu. Das heißt aber, ihr habt trotzdem eine strategische Perspektive, die es erlaubt, auch diese Investitionen zu tragen. Und ihr seht durch das Kundenfeedback und die Annahme der Produkte, das ist die richtige Marschroute.
Absolut. Also es gibt keinen Zweifel daran, dass das ein essentieller Weg ist, um nachhaltig Wettbewerbsvorteile zu sichern.
Jetzt sehe ich noch sozusagen, also das ist total verständlich. Und am Ende hast du gesagt, ich schließe wieder so die Brücke vielleicht zum ersten Podcast, wir wollen sozusagen aus dieser Commodity-Falle raus. Das ist ja schon so der erste Schritt, etwas anzubieten. Aber natürlich der erste. Kannst du vielleicht so skizzieren oder auch das, was du sagen kannst und darfst, wie geht's denn weiter? Weil das ist ja nur, das kann ja nur sozusagen der erste Samen sein, den ihr sozusagen sät.
Was wir für Mu Elektronik im Generellen gesprochen haben, als Differenzierungsmerkmal zu unseren Wettbewerbern, ist, dass wir nicht aus der Sensorik heraus entstammen und auch nicht aus der Maschinensteuerung, aus der PLC. Das ist bei allen unseren Wettbewerbern anders. Das heißt, wenn Kunden bei denen Produkte kaufen, haben die Wettbewerber in der Regel das Interesse, auch einen Sensor mitzuverkaufen oder die Maschinensteuerung. Wir sind davon unabhängig und liefern alles dazwischen und zwar wirklich als Systemlösung. Und wenn man die Sensoranbieter anguckt, sag ich mal, gehen die vielleicht noch, da haben die das erste Kabel mit dabei und vielleicht noch einen Feldbus, aber dann fehlt es im Prinzip oft an Stromversorgungsthemen, an Absicherungen und so weiter und so fort. Und wenn man von der Maschinensteuerungsseite kommt, ist das ähnlich, halt nur von der anderen Seite kommt. Wir liefern alles dazwischen als System aus einer Hand und sind damit unabhängig von im Prinzip allen Sensor- und Aktor- oder Maschinensteuerungsherstellern, passen aber überall drauf. Das ist schon ein, sag ich mal, generell großes Differenzierungsmerkmal. Also nicht nur reine Komponente, sondern volles System mit allen Produkten, die man braucht, anschließbar an alle Sensoren, Aktoren und jede Maschinensteuerung. Kann sonst keiner in der Bandbreite, vor allen Dingen nicht außerhalb des Schaltschranks, wo wir unterwegs sind. Da sind wir absolut Benchmark, wenn man die Wettbewerber oder auch unsere Kunden fragt. Und wenn wir jetzt ins Digitale gucken, wie wir das hinkriegen, ist ja so ein Stück weit mit die Frage, dann werden wir auch da entlang der ganzen Customer Journey gucken, dass wir für jede Phase in der Customer Journey eine Antwort, einen digitalen Baustein haben, der sich nahtlos an den nächsten digitalen Baustein in dem nächsten Schritt der Customer Journey einfügt, um dem Kunden eine durchgängige digitale Kundenerfahrung, Experience zu geben. Und wir setzen an in der Entwicklung und sagen, wie können wir denn so einen Schaltplanentwicklung, also so eine Zeichnung von so einem Schaltplan einfach massiv vereinfachen, ohne dass man da halt, sag ich mal, noch so sehr schaltschrankgebunden ist, was viele aus der Tradition her immer noch machen. Wie kriegen wir das hin, dass was mit unseren Produkten einfach funktioniert, aber auch mit den Produkten der Sensor-, Aktorhersteller und so weiter und so fort. Und dann, sag ich mal, kommt die Montage ja. Also nach der Entwicklung kommt bei uns tatsächlich der Montageschritt, wo wir aktiv begleitet sind. Wir brauchen natürlich auch dazwischen eine Lösung für unseren Kunden für den Einkauf. Da gibt es aber Standardlösungen wie EDI-Schnittstellen und andere Themen, denen wir uns dann bedienen. Und für die Montage unserer Produkte habe ich gerade eben Yukon X skizziert, also diese Google Maps Lösung für die Automatisierungstechnik. Und dann ist die Phase danach ja die Inbetriebnahme, wo wir Yukon X genauso nutzen können. Und dann kommt die Instandhaltung. Und dort haben wir im Prinzip auch ein Produkt, was dann die Instandhaltung so einfach macht, wie es nur geht, für alles rum um die komplette Maschineninstallation. Mhm. Und so werden wir halt nahtlos, also seamless, nahtlos, reibungslos, fehlerfrei über den ganzen Prozess einzelne digitale Bausteine haben, die aber dennoch alle nahtlos miteinander verkoppelt sind.
Das heißt ja auch, ihr schafft mehr Wert, also die Wertschöpfung verlagert sich ein Stück weit zu euch im besten Falle, weil ihr eben nicht nur diese Systemlösung anbietet, sondern ihr könnt im Prinzip die Installation machen, ihr könnt die Wartung machen, zumindest sehr stark vereinfachen. Das heißt, auch ein wichtiger Teil, um aus der Commodity rauszukommen und auch eine gute Gewinnmarge sozusagen zu erzielen. Auf der anderen Seite ist das ja schon eine Transformation. Also der Markt ist ja schon eine Markttransformation, dass du sagst, okay, man braucht eben nicht mehr die althergebrachten Schaltpläne, man braucht nicht mehr das ein oder andere Wissen, was auf der Kundenseite sogar vielleicht positiv ist, weil die Leute gar nicht mehr zu finden sind. Auf der anderen Seite ist es auch eine andere Herangehensweise an diese Technologie. Und du hast im letzten Podcast auch gefragt, was dich an Themen interessieren würde, wäre, wie gehen andere Innovationseinheiten mit dem Kerngeschäft um? Und die Innovation, die ihr macht, ist ja schon recht kerngeschäftsnah. Also ihr guckt euch ja sehr klar an, was die Kundenreise eben ist und hergibt an Verbesserungspotenzial. Und ihr macht sehr viel neu. Also auch von der Denkweise und Herangehensweise. Wie strahlt das aufs Kerngeschäft ab? Strahlt es überhaupt ab oder befindet ihr euch generell in einer Transformation? Ist das der Grund, warum der CDO mit bei dir an Bord ist? Also wie harmoniert das? Weil das klingt sehr, sehr reibungslos und integriert, aber ich kann mir vorstellen, dass das ja auch ein Weg war, um dahin zu kommen.
Ich greife den Anfang auf. Du hast gesagt, wir schaffen Mehrwerte. Das stimmt. Wir ziehen die Wertschöpfung aber nicht zu uns, sondern das, was wir machen, ist dem Kunden das Leben einfacher. Und wir wollen dem Kunden vor allen Dingen ermöglichen, möglichst leicht, flexibel, reibungslos seine Arbeit zu machen. Aber nicht wir wollen die Arbeit machen, sondern einfach nur ein Tool liefern, um das plakativ zu sagen, was ihm quasi so ein bisschen Flexibilität und Freiheit gibt in der Ausführung, aber Sicherheit im Ergebnis. Und das bei möglichst geringen Kosten. Und am Ende ist es eigentlich nur ein konsequentes Weiterdenken von dem, wo die Murelektronik aus ihrer Vergangenheit herkommt. Also im Schwabenland, ich bin kein Schwabe, ich bin auch Rheinländer, aber im Schwabenland sagt man, Sachen geschickter machen. Und das war immer schon die Denke und die Denkweise, die in der Murelektronik existiert hat. Also wie können wir dem Kunden das Leben einfacher machen? Und ein ganz plakatives Beispiel ist so ein Kabel mit so einem Stecker dran. Ja, wenn du selber mal auch zu Hause sowas installiert hast, dann hast du halt eben relativ limitierte Anzahl an einzelnen Adern. Aber du musst die trotzdem ablenken, du musst die abisolieren, du musst es selber anschließen, die Schraube verdrehen und hoffentlich hast du auf beiden Seiten auch die gleiche Reihenfolge gewählt bei dem Anschließen, ne? Und das ist einfach aufwendig und nicht leicht. Ja? Und bei uns kriegst du den Steckverbinder schon fertig konfektioniert, voll umspritzt, der ist wasserdicht, staubgeschützt. Jede Ader ist in der richtigen Position. Und am Ende gehst du nur noch hin, steckst das Ding an die richtige Stelle und es passt. Also es macht das Leben für den Kunden einfach einfacher. Und das, was wir jetzt machen, ist dieses Dinge einfacher oder geschickter machen, fortzuführen und weiterzusetzen. Das heißt, wir schlagen eigentlich mitten in die Kerbe der eigentlichen DNA der Murelektronik und stoßen deswegen auch auf massive Resonanz aus dem Unternehmen. Also die Begeisterung für das, was wir da machen, ist A, für jeden verständlich, weil es aus dem Kerngeschäft oder mit dem Kerngeschäft eng zusammenhängt und B, die Kultur trifft, die in der Murelektronik sowieso seit jetzt fast 50 Jahren gelebt wird. Und deswegen ist die Transformation an der Stelle nicht so sehr groß.
Okay. Gäbe es einen Tipp für vielleicht andere Unternehmen, die vor der Herausforderung stehen? Also was wären so deine Erfolgsfaktoren, wo du sagst, so, das hat eigentlich dazu geführt, dass wir das so hinbekommen haben, dass wir die Akzeptanz haben im Kernunternehmen, dass daraus etwas Größeres werden konnte intern? Was würdest du sagen, waren so die Erfolgsfaktoren?
Also ich glaube, das Wichtige, also was ich jetzt von uns sagen kann, ist, das Wichtige ist immer, dass wir beim Kunden angefangen haben. Das ist essentiell. Wir sind aus dem Kundenproblem herausgekommen und haben die Kundenprobleme vor allen Dingen identifiziert, gemeinsam mit dem Vertrieb, gemeinsam mit unseren Applikationsingenieuren, die in den anderen beiden Business Units verantwortlich waren, gemeinsam mit dem Produktmanagement, das in den anderen bereits bestehenden Business Units etabliert war, und haben damit von vornherein einen Buy-in der Organisation gehabt und sind aus dieser Problemstellung beim Kunden gemeinsam mit dem restlichen Unternehmen gewachsen in der Lösung und haben dort auch die Lösung ja immer permanent auch im Unternehmen gechallenged. Wir brauchen ja beide andere Business Units hardware-seitig, um unsere Digitallösung überhaupt zu befähigen. Und damit waren die immer Teil der Lösung und der Vertrieb war auch immer Teil der Lösung, weil die natürlich am Ende des Tages mit uns zum Kunden gegangen sind und natürlich auch viel gelernt haben. Von daher, dass dieser Buy-in und also A, vom Kundenproblem kommen, dann kontinuierlich die Stakeholder mit einbinden, ist sicherlich, sind zwei Erfolgskriterien. Das dritte, würde ich sagen, ist, dass wir in der Lage waren, und ich denke, das liegt massiv daran, dass das Top-Management committed war, in kürzester Zeit entsprechend Ressourcen damit draufzusetzen, um Erfolge zu zeigen. Also, dass immer was greifbar war, immer wieder Fortschritte da waren und wir das auch genutzt haben, um aktiv in der Firma zu kommunizieren. Also der verantwortlich für unser Produktmanagement hat jede Woche mehrere Meetings oder Breakout-Sessions gemacht, freiwillige Anmeldungen waren möglich oder einfach zuschalten, wo er erklärt hat, was ist denn UConX, wie arbeiten wir denn, wie gehen wir damit um, welche Probleme löst das, und das ist auf große Resonanz gestoßen. Das heißt, die Organisation war permanent dabei und hat auch die kontinuierlich diese Entwicklungsstufen gesehen, die wir in der Lage waren, dann tatsächlich zu meistern. Und dass wir die so meistern konnten, liegt natürlich, wie gesagt, an Ressourcenausstattung auch entsprechend und einem gewissen Top-Management-Commitment.
Super, sehr, sehr spannend. Wie sieht das denn organisationell sozusagen aus? Also wie wurde die Organisation so aufgebaut, dass das funktioniert? Vielleicht so ein paar Insights mal aus dem Team geschehen, im Prinzip, wie ihr so euch daran gearbeitet habt.
Also wir sind ja gestartet mit ganz wenigen Leuten und hatten ja noch nicht mal eigene Entwickler am Anfang. Ich habe von einer anderen Business Unit Entwickler mitgekapert. Und so einen, der so ein bisschen Prototypen bauen konnte. Auch, sag ich mal, mehr zum Anfassen, als dass die tatsächlich funktioniert haben. Und gewachsen sind wir dann tatsächlich kontinuierlich über vor allen Dingen die Entwicklungsleistungen, die wir mehr und mehr aufgebaut haben, also R&D, die wir verstärkt haben, und haben dann einen ersten Product Owner auch betitelt als Rolle und Funktion, den wir eingestellt haben, der dann eigenverantwortlich wirklich für ein Produkt verantwortlich war. Das war ja am Anfang gar nicht so sehr klar, was ist ein Produkt und wie schneidet man das überhaupt und was wollen wir denn wie an den Markt bringen von diesen einzelnen Digitalbausteinen entlang der Customer Journey, die ich gerade eben beschrieben habe. Und diese Iteration haben wir dann weitergeführt. Da gab es natürlich viele Diskussionen. Ja? Also wie gesagt, was ist ein Produkt? Das ist eine große, spannende Fragestellung.
Wer hat das denn entschieden, welches Produkt ihr dann nehmt?
Also wir haben, also die technische Machbarkeit war eines der Themen, wo wir sagten, wir nehmen natürlich eine Sache, wo wir relativ schnell auch erfolgreich sein können und sicher sein können, dass wir erfolgreich sind, weil wir am Markt halt also Wahrnehmung brauchen. Wir sind kein Digital-Player oder waren das nicht. Und wollen das aber werden, also müssen wir zeigen, dass wir es können. Und da war die technische Machbarkeit schon ein entscheidendes Kriterium. Und was uns aber wichtig war, ist, dass das Team das selber treibt, also für sich sagt, pass auf, wir haben das so strukturiert, das sind die Vor- und Nachteile, wir schlagen vor, deswegen, dass wir das folgendermaßen vorantreiben. Das war man natürlich schon in Diskussion. Aber der eigentliche Impuls kam aus dem Team heraus. Also das haben wir nicht von oben entschieden, sondern immer die Ownership quasi bei den Leuten gelassen, die ursprünglich auch das Thema aufgedeckt haben und dann kontinuierlich betreut haben.
Cool, super. Das heißt, ihr habt die enabled im Prinzip weiter zu gehen, den nächsten Schritt zu machen und habt im Prinzip die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass das möglich ist. Sprich Entwicklungsleistungen, einen Product Owner, der unterstützt. Gibt es denn jemanden, gibt es irgendwie ein Teamlead für ein Produkt oder ein Product Lead oder ein Product Manager, der dann aus von euch selbst sozusagen kommt?
Genau, also wir haben, sag ich mal, in einer Funktion zwei Rollen verortet. Also bei uns sind die Product Owner sowohl Funktion als auch Rolle und sie haben dazu die Rolle des Produktmanagers, sodass wir das quasi konsolidiert haben. Und über die drei Product Owner, die wir haben, haben wir einen Program Owner, der, sag ich mal, auch für die ganze Abteilung mitverantwortlich ist und sicherstellt, dass quasi diese Nahtlosigkeit zwischen den einzelnen Products auch sichergestellt wird. Und da gibt es dann, sag ich mal, auf der nicht disziplinarischen Ebene, sondern auf der fachlichen Ebene einen engen Austausch, eine Abstimmung, um auch sicher zu sein, dass die richtigen Requirements in den richtigen Backlogs stecken und entsprechend priorisiert werden, damit die Abhängigkeiten, damit Abhängigkeiten, die wichtig sind, auch entsprechend richtig priorisiert werden in jedem einzelnen Sprint-Backlog am Ende.
Ja. Bist du da noch stark involviert in den Sprints, in den Backlog-Meetings, in den Betting-Boards?
Nee, gar nicht.
Okay. Ja, mega. Sehr cool. Also auch dieses Vertrauen halt an das Team zu übergeben, finde ich super. Ist ein sehr schönes Beispiel, wie man durch Enablement im Prinzip dieses Wachstum auch fördert und fordert. Jetzt kommt ja vielleicht, wir kommen so langsam ans Ende, zu dem größer werden des Teams und der Ausarbeitung des Produktes, was du eben gesagt hast, jetzt die nächste Herausforderung ist der Go-to-Market. Wird das auch in die Hand des Teams gelegt oder hast du da noch aus der Organisation weitere Spezialisten oder Fachleute mit hinzugezogen? Wie organisiert ihr das jetzt?
Es wird stark aus dem Team getrieben und vorbereitet natürlich. Also wir haben verschiedene Strategien, um an den Markt zu gehen. Also eine ist natürlich, dass wir sagen, wir können jetzt die digitalen Bausteine auch bei uns intern im Unternehmen nutzen und wenden die da an, damit sowohl unser Vertrieb, aber eben auch unser Team lernt, was sind so die typischen Fragestellungen, welche Probleme kommen auf und so weiter und so fort, dass auch entsprechende Schulungsunterlagen quasi mit erarbeitet werden. Und dann sind wir auf, sag ich mal, eher der Führungsebene unterwegs zu überlegen, welche strategischen Partnerschaften suchen wir uns, um dieses Produkt dann, wenn wir die Operations wirklich im Griff haben, auch schnell in die Breite zu tragen. Ja, weil, wie gesagt, der Vertrieb heute nicht gewohnt ist, tatsächlich digitale Lösungen zu vertreiben. Und das ist schon eine andere Art des Vertriebs und stellt den Vertrieb auch vor ganz neue Herausforderungen, weil einfach andere Fragen kommen, weil auch andere Ansprechpartner auf einmal beim Kunden gegenüber sitzen. Ja? Also heute reden wir mit den Entwicklern viel beim Kunden und vielleicht auch mit dem Einkauf. Und morgen reden wir beispielsweise für die Lösung Yukon X mit einem Werkleiter oder mit einem COO oder jemanden, der für die Montage verantwortlich ist, weil der halt eben gucken muss, dass er seine Produktivität hochhält und seine Fehlerrate möglichst gering ist, nicht? Und der hat eine ganz andere Denkweise als ein Entwickler und stellt ganz andere Fragen. Und wenn dann Fragen kommen zur Datenstrukturierung, in welchen Fileformaten man das wie übergeben muss und der IT-Leiter vielleicht noch wissen will, auf welcher Cloud das läuft und wie das dann aussieht mit irgendwelchen, rechtlichen Themen, dann ist der Vertrieb heute noch nicht dazu in der Lage einfach. Und da brauchen wir Partner, die mit uns gemeinsam einen gewissen Pace auch auf die Straße bringen. Und da sind wir dann eher auf der Führungsebene unterwegs und evaluieren strategische Partnerschaften und führen da entsprechende Gespräche.
Ja, cool. Super. Das heißt, weil das ist eine Problematik, die ja immer kommt, wenn man sozusagen in die Digitalsphäre geht, als jemand, der sich vorher sehr stark auf Hardwareverkauf fokussiert hat oder Anwendung. Und da, wenn ich das richtig verstanden habe, holt ihr euch quasi Partner mit dazu, um den Vertrieb entweder zu enablen oder eine Lösung zu finden, wie man dazu eine Struktur aufbaut, die eben passend ist.
Gar nicht, um eine Struktur zu finden, sondern vielmehr das tatsächlich ein Schneeballeffekt. Also die Idee ist, dass die das mit in ihr eigenes Vertriebsportfolio mit aufnehmen, weil die Zugänge an entsprechenden Stellen besitzen.
Okay, also Multiplikatoren im Prinzip auf dem Markt. Ja, okay, cool. Ja, dann sind wir schon am Ende. Vielen Dank. Es war irgendwie sehr kurzweilig. Das Gefühl, wir haben noch gar nicht über alles sprechen können, aber wer weiß, wo du in 2 Jahren mit deinem Team stehst. Vielleicht machen wir dann nochmal die Trilogie sozusagen voll. Aber vielen Dank, dass du nochmal dabei warst und viel Erfolg weiterhin.
Vielen, vielen Dank. War klasse, wieder da gewesen zu sein.